Servus, ich bin Ingo Nomsen und das ist die Ingo Nomsen Show. Herzlich willkommen, schön, dass du mit dabei bist. Mein Gast hatte schon in der Schulzeit Lust auf Comedy und diese Lust hat ihn bis heute nicht mehr losgelassen. Bernhard Hoecker, von Switch über Genial daneben bis hin zu Wer weiß denn sowas. Seine Fernsehkarriere ist gepflastert von Klassikern, Erfolgen und zahlreichen Preisen. Gerade ist in der Vorbereitung auf neue Folgen von Wer weiß denn sowas. Wir haben uns also in einer seiner wenigen Pausenzeiten verabredet. Und es hat sich ein wirklich sehr launiges Gespräch entwickelt, bei dem ich einmal mehr im Podcast neue Dinge über Menschen erfahren habe, die ich schon länger kenne. Und habe ich da gerade was von Vorbereitung gesagt? Also was heißt Vorbereitung, ja? Bernhard kann bei Wer weiß denn sowas einfach seinem natürlichen Neugierdrang und seinem enormen Wissen freien Lauf lassen, wenn er sich auf die Suche nach einer Lösung von Kai Pflaumes Fragen macht. Daran hat er in der Show mindestens genauso viel Spaß wie wir vor dem Fernseher. Und das finde ich auch das Schöne an Quizshows. Du kannst dich einfach fallen lassen, ja? Auf Entdeckungsreise gehen. Übrigens als Moderator genauso wie als Gast bzw. Kandidat. Außer natürlich, du willst gewinnen. Und ich will bei Quiz- und Spielshows immer gewinnen, wie beim Spieleabend zu Hause, ja. Dann im Fernsehen für die gute Sache oder wie gerade wieder im Buchstabenbattle für Kandidatinnen oder Kandidaten und natürlich auch für mich. Ja, weil es Spaß macht. Wirklich, macht total Spaß. Kann mich erinnern an das Quiz des Menschen, zu Gast bei Eckhard von Hirschhausen, mit bei mir im Team, Gesine Zukrowski. Wir waren ein Duo. Sie kam schon in der Garderobe zu mir und flüsterte mir ins Ohr, du Ingo, aber eins ist klar, wir wollen gewinnen. Und ich dachte mir, ja, das ist meine Einstellung, ja. Und dann haben wir auch gewonnen. War eine super Sendung bei Eckhard. Inzwischen bin ich allerdings vor der Kamera nicht mehr ganz so übermotiviert wie noch ein paar Jahre vorher, ja. Ich hatte mir einst das Knie verletzt, weil ich eine Showtreppe quasi runtergesprungen bin und dann der Boden zu früh kam. Dann hat mein Knie richtig geknarzt. Bei Bernhard kann man als Gast ganz entspannt sein, ja. Der Mann ist Quiz-Profi. Und wenn ich meiner Mutter glaube, gewinnt er auch öfter als Eltern mit den Menschen, die an seiner Seite mitraten dürfen. Wir haben im Podcast über Wer weiß denn sowas gesprochen, klar, über sein neues Kinderbuch, Was macht Püb, was wirklich sehr süß ist, und seine aktuelle Bühnenshow mit Wiegald Boning, Gute Frage, eine Show, auf die er sich quasi auch nicht wirklich vorbereiten muss. Es geht um Wissenschaft, die Musik und Bernhards Liebe zu einer Serie, die auch eine meiner Lieblingsserien ist. Ozark. Und nicht vergessen, Johnny Hills Klassiker, Rufe Teddybär 1-4. Spannende Geschichte. Habt Spaß mit unserem Gespräch.
Okay, ladies and gentlemen, open your ears. It's the Ingo Nomsen Show.
Grüß dich, Bernhard.
Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich, Ingo, dass wir uns mal auf diese Art und Weise begegnen.
Ja, ist jetzt schon ewig her. Ich hatte dir auf Instagram ja ein Bild geschickt von unserer letzten Begegnung. Das ist noch an einem Frühstückstisch gewesen im zweiten deutschen Fernsehen. Da hat sich viel getan in der Zwischenzeit.
Oh ja, das dürfte inzwischen auch älter geworden sein. Das dritte, vierte oder fünfte deutsche Fernsehen. So lange ist das her. Ja, mein Instagram benutze ich wirklich nur zur Information nach außen. Also Informationen an mich herantreten da wirklich ganz, ganz selten. Ab und zu in den Kommentarspalten, aber ich habe, glaube ich, über 9. Also Instagram kann schon nicht mehr die Zahl anzeigen, die ich an ungelesenen Nachrichten habe. Steht nur noch 99 plus.
Was ich ja im Vorfeld irgendwie interessant fand, ich habe nochmal mich umfassend recherchetechnisch informieren lassen von Wikipedia und ich wusste ja gar nicht, dass du so adelig bist. Bernhard Hoecker von Mühlenfels. Hast du es selber reingeschrieben oder stimmt das oder ist das ein Hoax?
Ich bin ja gar nicht so wirklich adelig. Also es war so, ich habe als Kind auf einem Feld gearbeitet mit meinem Vater zusammen, der Lehnsherr kam vorbei.
Ja, genau.
Und dann griff er mich vom Feld und sagte, dieser Mann sieht gut aus, er könne ein Knappe sein und hat mich dann zum Hofnarren gemacht und auf diese Art und Weise.
Ja, das ist ja überhaupt, es ist ja alter Adel, ne? Aller Adel ist ja alt inzwischen. Ne?
Es gibt gar keinen Adel mehr. Also es gibt noch nicht mal alten Adel. Also das gibt es halt nicht mehr. Es gibt ja auch nicht heute kein altes Wetter. Das ist ja einfach weg. Es ist Wetter von gestern. Also insofern sind nur noch Namen. Man hätte das machen sollen wie in Österreich. Da sind die Titel auch verschwunden. Also die ganzen Fonds und sowas.
Dafür kann jeder Lehrer sich jetzt Herr Doktor nennen in Österreich. Deswegen.
Das ist richtig. Oder auch Frau Doktor, wenn er studiert hat. So war das bei uns. Das war bei uns aber auch noch früher so. Ich habe noch bei einer Frau Doktor, da habe ich die Frau des Arztes angesprochen, die einfach nur die Frau sowieso war.
Wie ist es denn bei dir gewesen in der Familie, als du so ein bisschen diesen künstlerischen Weg eingeschlagen hast, als du plötzlich auf der Bühne standst, mit Kollegen irgendwelche kleinen Comedy-Programme gemacht hast als Schüler und so? Wurde das gern gesehen oder haben deine Eltern gesagt, das kann doch nichts werden auf Dauer?
Ja, die wussten ja nicht, was draus wird. deshalb fanden sie das erstmal ein schönes Hobby. Also das fing bei mir an mit Jonglieren. Ich habe jongliert auf irgendwelchen Geburtstagsfeiern und in irgendwelchen Kindergärten, Hochzeiten, solche die üblichen Dinge, die man halt als Kind oder Künstler so anfängt. Und dann war es eine AG in der Schule. Ich habe aber parallel ganz brav Abi gemacht, Zivildienst und mit dem Studium begonnen. Und dann war ich ja schon in einem Alter, wo die Abhängigkeit vom Elternhaus nur noch fiskaler Natur ist. Und und dann habe ich halt immer weniger studiert und immer mehr Kunst gemacht und irgendwann ganz aufgehört. Also mit Switch hatte ich einfach gar keine Zeit mehr, noch zu studieren. Ja. Und dann hat mein Vater mir ganz klar gesagt, also mit 27 ist Schluss. Dann hören wir auch mit der Unterstützung. Wenn du bis dahin nicht klarkommst, hast du Pech gehabt. Also das war immer ein ganz klares Limit. Und es hat halt geklappt. Relativ pünktlich zum Ende der finanziellen, familiären Unterstützung kam dann die Fernsehwelt und hat mich aufgefangen und mich unterstützt sozusagen.
War das geplant oder war das eher ein Kind des Zufalls dann, dass das plötzlich so gut funktioniert hat?
Also der Moment war natürlich Zufall. Geplant war da nichts. Also ich hatte immer nur Spaß und habe es gemacht. Und die ganzen Schritte dahin, die sind natürlich dann überlegt. Man muss ein Video schneiden. Das schickt man dann an irgendwelche Produktionsfirmen oder wenn man gefragt wird, an irgendwelche Sender oder was auch immer. Aber dass ich jetzt gesagt habe, ich möchte Künstler werden und das ist mein Weg und das war es überhaupt nicht. Das war eigentlich immer nur der Plan. Es war immer nur ein Wunsch oder so ein Traum, wie den ganz viele haben. Aber es hat dann einfach geklappt, weil ich eben, wie sagte mir mal jemand, weil ich dachte, es wäre bei mir alles nur Glück gewesen. Und dann sagte er, er würde so Leute als In-Betweener bezeichnen, die also an sich immer so total, ich bin ja total konservativ, ich gehe ja auch, komme ja auch pünktlich zur Arbeit und solche Sachen, aber die in bestimmten Momenten Entscheidungen treffen, wie gehe ich zur Klausur oder zum Casting? Ich nehme jetzt mal das Casting.
Und dann genommen
aber ist man wieder, genau, und dann hat man natürlich Glück, also man muss dann auch genommen werden und dass man bleibt, ist jetzt auch nicht nur Zufall, aber so im Großen und Ganzen. Hatte ich immer mit dem, was ich gemacht habe, an den richtigen Stellen, haben es Leute gesehen, gut gefunden. Und ich habe Spaß gehabt.
Und du hast ja schon in der Schule mit Bastian Pastewka einen Schulkollegen gehabt, der, glaube ich, 2 Klassen unter dir war.
Genau, am Anfang war er 2 Klassen unter mir, nachher war er nur noch 1 Klasse unter mir. Und es lag nicht daran, dass er übersprungen ist.
Das war jetzt die nächste Frage.
Das Schulsystem hat sich verändert, glaube ich. Irgendwie sowas muss das gewesen sein.
Ja, ihr hattet eine Gruppe, Comedy Crocodiles, und genau. Aus der Gruppe seid im Prinzip Bastian und du die 2 erfolgreichsten. Die anderen machen aber auch noch was im Dunstkreis der Comedy, ne?
Ja, wir hatten halt das meiste Glück. Also wir waren zu viert. Der eine hat dann fertig Informatik studiert und ist im Zuge des Studiums nach Amerika gegangen. Deshalb ist er aus den Crocodiles ausgestiegen. Ist, glaube ich, der erfolgreichste von uns allen, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Er hat irgendwie so eine Firma gegründet und sowas, hat Büros in der ganzen Welt. Und ich sitze hier in Bonn. Aber gut. Ja. Und dann war der Basti schon etwas früher bei der Wochenshow. Und ich hatte dann Glück über jemanden, der bei der Wochenshow, oder nee, das war damals noch beim, der Basti war zuerst bei Lollo Rosso. Und ein Redakteur vom Westdeutschen Rundfunk wurde später Producer, also quasi Cheforganisator von Switch. Und der hat sich an uns erinnert, weil wir mal auf einer Veranstaltung gespielt haben. Und der hat mich dann zum Casting eingeladen. Und der dritte Kollege, der hat Biologie zu Ende studiert. Aus dem ist auch was Richtiges geworden. Er hat Biologie zu Ende studiert. Und der Karot Wenzel ist aber jetzt auch als Bühnenkünstler unterwegs und hat irgendwelche Shows jetzt auch die ganze Corona-Zeit über gemacht in so einer Kneipe. Also war schon, sind von den 4 Leuten 3 im Kunstbereich geblieben.
Ja, und der verbindet Biologie mit Spaß. Und das, was Hirschhausen mit dem Arztdasein macht, macht er mit der Biologie. So ein bisschen. Ne? Pastewka und du, ihr habt euch dann auch gegenseitig immer unterstützt und gemeinsam beratschlagt, was für wen gut wäre oder auch nicht. Wie muss man sich das vorstellen?
Also jeder ist seinen Weg gegangen. Aber wir haben natürlich immer Kontakt miteinander, weil wir immer noch befreundet sind. Wenn man halt in der Nähe ist, ruft man sich an oder sagt, ich bin gerade hier, oder man findet alte Bilder von damals und schicken wir die rum oder wie geht's dir, wenn man irgendwas hört. Aber die Wege selber hat quasi so jeder dann für sich gegangen. Ich bin über ihn an einen Agenturkontakt gekommen damals, sowas, und da bin ich geblieben. Und aber er geht ja mehr in eine andere Richtung, er ist ja bei ihm sehr viel mehr Schauspielerei und bei mir ist es auch viel mehr Bühne, Stand-up und halt jetzt in dem Fall dann die Stand-Up-Qualität in ein Quiz-Format gepackt.
Ja, ich meine, wer weiß denn, sowas ist für dich schon nochmal ein Riesenschub gewesen, was die Karriere angeht, oder? Wie würdest du das jetzt sehen? Machst du jetzt auch schon ein paar Jahre?
Ja, also es gab so, also Switch war natürlich damals super, weil es überhaupt ein Einstieg war. Ja. Da, man merkte das immer daran, wie alt die Leute sind und wie viele einen ansprechen. Genial daneben war dann noch ein Schritt, weil das viel mehr Leute gesehen haben und weil ich selber viel mehr ich selber sein konnte. Also Hugo hatte sich damals gefragt, wie kriegst du Comedians dazu, dass sie sich unterhalten? Weil das ist immer eigentlich das Lustigste bei allen Veranstaltungen. Du sitzt zusammen auf einer Feier oder in einer Kantine, wartest auf den nächsten Dreh und dann erzählt einer irgendwas und es ist immer lustig. Und wie bekommst du das hin? Und das ist quasi sehr schön in einem etwas anderen Format, auch bei Wer weiß denn sowas. Da wird eine Frage gestellt und dann sitzen da Leute, die du dann auf einmal etwas zum Thema fragen kannst, was in der Frage vorkommt, wie Handwerk, ne, inwiefern die Leute handwerklich zu Hause tätig sind. Und dann fangen die an, Sachen zu erzählen. So weiß ich zum Beispiel, dass bei einem Kollegen, der mit einer Kollegin verheiratet ist, und jetzt geht es mit meinem Namensgedächtnis los, ich habe keins, deshalb beschreibe ich das. Und es war nur sehr lustig, es ging um das Anstreichen der Wände, war bei uns auf der Seite die Frage. Und dann erzählte sie, dass sie immer noch im Wohnzimmer 5 Grautöne an der Wand haben, an einer Stelle, weil sie sich nicht entscheiden konnte. Dann hat er 3 Grautöne gekauft, hingemalt. Und so sieht es heute noch bei denen aus. Und das sind so, das ist das Lustige, dass du in diesem Format manchmal an Geschichten kommst, die würdest du in einer Talkshow, also ganz ehrlich, wenn ich in einer Talkshow sage, haben sie verschiedene Farben an der Wand? Und man denkt, nee. Ja. Aber in dem Zusammenhang kommt das auf. Und da kann man halt immer schön erzählen, ich war mal da auf Tour, ich bin mit dem Auto gefahren, bei uns zu Hause. Meine Mutter hat mir schon immer gesagt. Und das ist das Schöne, dass die Frage und die Antwort das schön einrahmen. Aber das Unterhaltsame ist oft das in der Mitte.
Ja, ich finde das auch toll, wenn man quasi eine Quizshow als Rahmen hat, in der aber das eigentlich Interessante die Dinge sind, die da plötzlich zum Vorschein kommen bei den Menschen, die da sitzen.
Genau. Dass das nur der Anlass ist.
Ja. Meine Mutter ist ja auch großer, wer weiß denn sowas, Fan. Also ich glaube, die guckt jeden Tag und ich glaube, solche Zuschauerinnen und Zuschauer habt ihr massenweise, ja, für die das dann einfach zum Tag dazugehört und die dann einfach auch gar nicht wissen, was sie mit ihrem Abend anfangen sollen, wenn es denn mal nicht läuft, ja.
Das war, meine Mutter hatte sich regelmäßig getroffen mit, vor ein paar Jahren war das noch, mit Nachbarn, mit Nachbarinnen. Alles alleinstehende ältere Damen, die trafen sich und tranken Kaffee. Und um 17.40 Uhr wurden die alle nervös und mussten dann schnell nach Hause, weil um 18 Uhr die Sendung läuft. Ja. Dass die einfach zusammen sitzen bleiben und gemeinsam gucken. Das ist die Generation nicht, die macht dieses Binge-Watching und Live-Watching, machen die nicht in Gruppen.
Da gibt es nur zwei Dinge bei meiner Mutter, das ist Wer weiß denn sowas und die Rosenheim-Cops, wo du genau am Telefon schon hörst, wenn man spricht, sie muss jetzt gleich weg. Und dachte ich, ah ja, wer weiß denn sowas, kommt.
Ja, ja, du formulierst das nicht mit, ah ja, stimmt, hätte ich anders anrufen sollen. Nein, das ist der Moment, wo man anruft, wenn man sagt, ich habe 10 Minuten Zeit, dann sind das die 10 Minuten, bevor die Sendung beginnt, weil dann muss man nicht selber das Gespräch
machen. Ah, ein interessanter Gedanke, ja. Du bist ja auch jemand,
der... Ich weiß, was jetzt die Zuschauer sagen, was die Zuschauer werden jetzt haben, werden, wir können es ja nicht sehen, aber es wird jetzt diese Reaktion, das ist ja unmöglich, das ist überhaupt nicht gut. Aber die Idee merke ich mir.
Du switcht ja auch so ein bisschen, ne? Auf der einen Seite bist du auf der Bühne unterwegs, auf der anderen Seite im Fernsehen. Wo hängt denn deine Liebe?
Naja, meine Liebe hängt, ich fahre, was diese Form der Liebe angeht, mehr gleich.
Ja.
Weil das Wichtigste für den menschlichen Geist ist ja Abwechslung. Also ist ja völlig egal, was man macht. Selbst wenn einer diesen wunderbaren Beruf des Gärtners hat, wenn man das jeden Tag macht, wird es wahrscheinlich auch irgendwann langweilig, wenn man immer dieselben Erdbeeren einpflanzt. Und so ist das halt auch da. Also wenn ich jetzt, während Corona lange nicht auf der Bühne oder nur sehr wenig auf der Bühne, ich habe, glaube ich, nach 2 Jahren wieder auf der Bühne gestanden, im September oder sowas war das, oder nach 1,5 Jahren, und das wieder vor Leuten zu stehen, die nur wegen dir kommen, die dir zuhören, 2-3 Stunden lang, und die man mit Worten lenkt, wie so ein Kutscher auf einem Bock, das ist schon wirklich toll, direkt zu sehen, ich sage was und du hast in der ersten Reihe jetzt richtig Spaß und die anderen auch. Und das aber zu sehen in den Gesichtern, das ist schon eine schöne Form der Kunst oder auch eine Herausforderung, weil ich kann nicht zurück, wenn ich einen Gag mache, der nicht funktioniert, oder ich erzähle was, was wirklich blöd war, weil man sich versprochen hat oder irgendwas, muss man selber wieder raus. Im Fernsehen ist es alles natürlich größer. Also ich meine, die Kollegen, mit denen ich da zusammenkomme, das ist ein Potpourri, das für mich immer wieder auch was Besonderes, wenn gerade Künstler von früher kommen. Kennst du Teddybär 134, das Lied von? Ja,
selbstverständlich.
So, und ganz ehrlich, der saß auf einmal neben mir.
Johnny Hill.
Und dann bin ich hier noch gesagt, Johnny, ich muss dir mal ganz ehrlich was sagen, es wird total peinlich, dass ich dich auf was anspreche, was 700 Jahre her ist. Aber ich habe damals als Kind dieses Lied gehört und geweint. Ja. Und da wollte ich dir einfach für danken, dass du mir damals eine solche Freude gemacht hast. Du hast so viel Gefühle in mir ausgelöst. Und ich weiß nicht, ob er das immer noch spielt, keine Ahnung, und ob das für ihn so ein, ja, das habe ich am Nachmittag gemacht, lass mich in Ruhe. Aber für mich selber war das so ein toller Moment. Ne? Und das ist etwas, was ich auf der Bühne natürlich nicht habe. Also die Leute treffen, auch diese Fragen und Informationen, der ganze Aufwand drumherum. Ich meine, bei Switch haben wir alles gedreht, von einer einfachen Talkshow bis zum Kinofilm, ist jede Form von Darstellung mal gewesen. Also ich habe seitdem eigentlich nichts mehr erlebt, was mich überrascht hat in der Form, wie es gedreht wird. Natürlich in der Größe, im Aufwand, aber die Art und Weise. Und das hat man auf der Bühne nicht. Bühnenbild, Kostüm, ein großes Publikum. Also ich meine, 3,5 Millionen Leute jeden Abend ist was anderes als 400-500.
Ja.
Aber deshalb ist genau dieses Beides gleichzeitig, ist natürlich, wenn man das schön im Wechsel machen kann, das, was mich eigentlich am zufriedensten macht. Ja. Und immer wieder was Neues, eine Herausforderung.
Weil du Johnny Hill sagst, der war mal bei mir bei Kult am Sonntag und ich habe ihm das Gleiche gesagt. Weil war ja auch noch unfassbar jung, ich habe gar nicht, den Text habe ich gar nicht so richtig verstanden, aber da kam einfach ein Gefühl rüber. Ne? Und ich habe zu ihm dann auch gesagt, weißt du eigentlich, weil ich ja auch schon ein bisschen länger Musik mache, das ist ja eine Nummer, die hat weder ein Refrain noch eine Melodie.
Nichts,
aber eben Emotionen. Ja?
Ja, die Geschichte ist einfach total rührend. Also. Ja, super.
Ich verlinke das dann nachher auch mal irgendwie in den Shownotes. Und weil du...
Ach stimmt, hier kann man ja alles irgendwie rein verlinken. Total super.
Weil du auch gesagt hast, ihr habt alles gemacht. Ihr habt ja sogar volle Kanne gemacht bei Switch und du warst Elmar May. Hast mich ein paar Mal ordentlich beleidigt. Und volle Kanne war, glaube ich, auch eins. Da habe ich ja irgendwie große Diskussionen gehabt vorher intern, weil es hieß, die wollen bei uns im Originalstudio drehen. Und hat er dann schlussendlich auch geklappt. Das war, glaube ich, dann nochmal schon was Besonderes, oder? Wenn man eine Sendung hochnimmt und darf in deren Originalstudio das dann auch noch machen.
Das war ein bisschen ein Zeichen dafür, dass auch die Betroffenen, um es jetzt mal so zu nennen,
genau.
mit der Qualität oder so ganz zufrieden waren, weil wir haben natürlich viel in der Greenbox gemacht, also vor Grün und das dann reingeschnitten, in einer völlig anderen Qualität, als das heute oder später dann war. Und irgendwann, ich weiß nicht, ob die auf die Idee kamen oder ob das dann möglicher war, weil es halt auch erfolgreicher und alles war, da haben wir dann gefragt, ob wir in den Originaldekos drehen können. Und eines der ersten war, glaube ich, Vera in Tween, das Studio, meine ich noch. So ganz, habe ich ja irgendwo gestanden und mich gewundert. Und dann waren wir natürlich auch bei den bei diversen anderen Kollegen. Und wir haben auch die Originalsets dann teilweise einfach gebucht.
Ich wollte gerade sagen, es ist ja günstiger, ne? Als ob du das alles selber nachschreien hast.
Je nachdem, heute wahrscheinlich nicht mehr, weil du musst natürlich die Originalbilder auch haben und sowas. Aber das ist natürlich, es ist für die Zuschauer auch einfach schöner und besser.
Ja.
Was? Ich weiß gar nicht, hat das dann euer Team gedreht? Nee, wir hatten eigene Leute.
Ich war nicht dabei, weil es ist, glaube ich, an einem Wochenende gedreht worden. Ich hätte es mir gerne angeguckt.
Ja klar, wir müssen ja drehen. Dann war es nicht das Team, weil das muss natürlich, ihr habt da dann frei mit allen anderen. Und
fit für die Woche sein.
Und ein Hausmeister, genau.
Ich fand das nur so cool. Wir haben die eine Pastewka-Folge, bei der ich dabei war, die wurde ja auch im Volle-Kanne-Studio gedreht. Das war für mich nochmal ein toller Moment, zu sehen, wie das dann ist, wenn man plötzlich irgendwie von einer Einstellung hier oder von einer Szene 15 Einstellungen aus allen Richtungen. Und was ich echt beeindruckend fand, ich kannte ja Bastian und Annette vorher auch, aber die... ja, wie soll man sagen, die Arbeit dann an solchen Szenen, dass das ja, also Bastian ist ja da auch jemand, du, da probst du und ja, dann machst du es nochmal und dann der Regisseur und jetzt aber bitte nochmal und bis es dann sitzt und dann sagt man, okay, jetzt haben wir es geprobt, jetzt gehen wir rein und jetzt drehen wir es und zwar aus jedem Winkel dieses Studios. Also schön zu erleben, wie das dann danach über den Fernseher rübergekommen ist, war toll.
Das sind beides wunderbare Kollegen, also die liebe ich ja. Mit denen zu arbeiten ist wirklich eine Freude, weil die einfach präzise sind und die geben sich auch nicht so schnell zufrieden. Ich bin eher jemand, der sagt, na, wenn ihr sagt, dass das gut ist, dann wird es wohl stimmen. Das stimmt aber nicht immer. Die sagen nicht immer, dass es gut ist, weil es gut ist, sondern weil die Zeit rum ist. Ja. Und dann ist es gut, wenn du Kollegen hast, die sagen, es ist mir egal, ob wir Zeit haben oder nicht, wir machen das nochmal, dann sah nicht gut aus oder so.
Ja, Annette ist ja eine Schauspielerin, eine klassische, ausgebildete Schauspielerin. Bastian, Learning by Doing und viel Erfahrung. Du selber hast, glaube ich, deine, wenn man das so sagen darf und wenn ich das so salopp sagen darf, Grundausbildung in Sachen Schauspiel bei der Springmaus bekommen, oder? Kann man das so sagen?
Ja, also die Springmaus hat geholfen, aber ich habe vorher schon auf der Bühne gestanden. Wir haben Switch, habe ich schon vorher gemacht, über mehrere Jahre und habe dann 2001 mit meinem Solo-Programm angefangen. Also da war ich schon Stand-up auf der Bühne, aber dann schon ein halbes Jahr später kam die Springmaus. Und das war natürlich nochmal ein richtiger Schub an das ganze Impro-Handwerk kennenzulernen. Also ich beherrsche das nicht so wie die das seit Jahren machen. Da gibt es Leute, die viel, viel besser sind. Aber dieser Spaß daran und der Mut, das einfach zu machen und keine Angst zu haben, dass es nicht funktioniert, das lernt man dann natürlich, weil die Kollegen einen wunderbar getragen haben, die das schon gemacht haben. Ich habe also auf der Bühne nie so viel gesungen wie da. Teilweise katastrophal, aber teilweise so, dass ich selber beeindruckt war von dem, was entstand. Das sind dann immer so Magic Moments, weil man ja nicht weiß, was passiert. Und manchmal ist man von der Szene, die man gerade spielt oder von dem Lied, was man singt, selber berührt. Und von dem Gedanken, den man hat, der packt einen auf einmal selber. Entweder weil man sich wegschmeißt vor Lachen, weil man es wirklich bewegend findet oder wirklich spannend. Und das ist, das lernt man natürlich bei der Springmaus. Und das habe ich dann mitgenommen in meine Form der Improvisation. Ja.
Und das benutzt du natürlich in Fernsehsendungen genauso wie auf der Bühne jetzt mit Wigald Boning zusammen, bist du mit einer Show unterwegs.
Du musst aufpassen, wenn du solche Bewegungen machst, musst du den Müll aus der Hand nehmen.
zum Glück sieht man ja nicht alles, ne? In einem Podcast hört man ja in erster Linie. Für die paar Szenen, die auf Instagram kommen, reicht's, ja. Das ist übrigens, das ist kein Müll, das ist mein Brillenputztuch, ja.
Ach so, okay, dann bin ich beruhigt.
Nein, aber was ihr da auf der Bühne macht, das ist ja im Prinzip auch so eine Mischung aus genial daneben, wer weiß denn sowas, Impro, Interaktion mit dem Publikum, da kann jeder, der ins Publikum geht, auch seine Frage loswerden, egal wie dumm in Anführungsstrichen die auch sein mag. Ja. Und ihr selber habt den großen Vorteil, ihr müsst euch eigentlich überhaupt nicht vorbereiten, oder? Habt ihr ein paar Fragen, die ihr immer aus dem Köcher zieht?
Ja, das ist dieses gute Frage mit Wigald Boning. Das ist entstanden, weil wir, also die offizielle Geschichte ist, wir standen zusammen auf einer Veranstaltung und dort gab es dieses Question and Answer, das ist ja die Reihenfolge.
Q&A.
Und dann gehst du auf die Bühne, Q&A, und dann wirst du von irgendwelchen Fans gefragt, wie das läuft und so weiter. Und das hat mir Spaß gemacht, wie Wigald Spaß gemacht. Und dann habe ich, wir könnten das ja mal machen, haben uns Konzepte überlegt und so weiter. Die eigentliche Geschichte ist relativ einfach. Weder der Wigald noch ich haben Lust, uns vorzubereiten auf irgendwas. Das ist einfach nur Faulheit. Und außerdem haben wir beide Lust, auf die Bühne zu gehen. Und das Dritte ist, wir haben Lust, Zeit miteinander zu verbringen, haben aber nie Zeit, weil wir immer arbeiten müssen. Also, lass uns doch zusammen arbeiten, indem wir auf die Bühne gehen. Und was machen wir dann?
Uns nicht vorbereiten, sondern einfach Spaß haben.
Die Leute sollen uns was fragen. Ja. Genau, die Leute sollen uns fragen. Und daraus ist dieses gute Frage entstanden. Und das ist, also ich bin selber beeindruckt, denn es ist wirklich genau so, wir stehen auf der Bühne und sagen so, hat jemand eine Frage? Und dann stellen uns die Leute Fragen, entweder live, das hat immer Vorrang, wer sich meldet, kommt immer dran. Oder wir ziehen dann Fragen, die die Leute vorher ausgefüllt haben, auf Karten, ziehen die aus so einem Sektkübel raus, die wir wirklich nicht kennen. Also das ist wirklich alles, genau so läuft das auch. Und dann beantworten wir die spontan. Und das Schöne ist, dass wirklich alles an Frage dabei ist. Von ganz einfachen, ich sag, wenn das jetzt unsere Talkshow-Fragen, wie seid ihr zum Fernsehen gekommen, wie läuft das bei, wer weiß denn sowas, wie viel Aufzeichnung habt ihr am Tag, wie sind die Doofen entstanden, kommt ihr nochmal zusammen und so weiter. Über so Sachen wie, also alles mögliche Private, was machst du für Hobbys, welche Musik hörst du, du machst doch Geocaching, wo wohnt ihr, kennt ihr euch auch privat und so weiter. Aber auch Sachen, die jetzt erstmal gar nicht als witzig rüberkommen. Was haltet ihr von der Flüchtlingskrise? Warum werden wir Sachsen immer diskriminiert? Was haltet ihr von Angela Merkel? Ist Donald Trump eine Bedrohung für die westliche Welt oder für die Frieden auf der Welt? Wie soll man mit der Ukraine umgehen? Also Fragen, die, ich sag mal, als Gag wenig taugen. Das ist trotzdem unterhaltsam, weil die Leute ja wissen, dass wir nichts dafür diese Frage können. Und das dritte sind klassische Quatschfragen, die man aus Genial daneben kennt. Und, und wer weiß denn so, warum ist die Erde rund? Ja. Warum laufen Hunde nicht rückwärts? Und dann, warum sind die Knie vorne und sowas? Ja. Und das, aber diese Mischung macht es dann auch.
Ja. Lernt ihr euch dann auch gegenseitig noch ein bisschen besser kennen? Also hast du Dinge über Wiegald erfahren und ihr kanntet euch ja auch schon ein bisschen, bevor diese Show losging, die du vorher nicht wusstest?
Ja klar, gerade wenn es so Sachen sind, was war der peinlichste Moment in deinem Leben und der erzählt dann irgendeine Geschichte aus seiner Kindheit und halt so, hast du das wirklich gemacht? War das so? Das ist dann schon ganz, das ist schon ganz spaßig. Und umgekehrt ja auch, wo er danach, das hast du aber noch nie erzählt, man, ja, ich glaube, ich werde das auch nicht noch mal erzählen. Weil das ist eigentlich nicht so. Und es gibt dann auch, wir sind auch sehr viel privater auf der Bühne bei solchen Fragen. Ich meine, die Frage, was macht dich glücklich? Wenn du dann hingehst und sagst, ja, eine neue Netflix-Serie. Ich meine, das ist jetzt auch nicht die
beste Antwort.
Ja, und man kann, es geht natürlich dann, ist ja auch dann das Schöne, da wir zu zweit sind, wenn dir gerade nichts einfällt oder das Einzige, was dir einfällt, will man partout nicht sagen. Hm. Dann ist halt der andere da, der einspringt und einen auffängt.
Ja.
Oder aber, wenn man etwas erzählt und geht, es geht völlig ins Leere, weil man was erklärt und man sieht, wie die Leute wirklich dieses haben. Leute, ganz ehrlich, wir sitzen seit anderthalb Stunden hier, um uns so einen Bullshit anzuhören, jetzt am Ende. Ja. So, diesen, wenn man diese Gesichter sieht von den Leuten, dieses Fragende. Und der andere nichts anderes macht, als sagt, mach mal ruhig weiter, die Stimmung kocht. Ist es ein, also kann man super, kann sich super auffangen, gegenseitig rausholen und sowas. Es ist dann schon, oder wenn ich auch weiß, ah Moment, ich weiß, wenn ich den Wiegald jetzt das frage, dann singt er meinetwegen nochmal so mal doofen, kannst du denn noch den Text formen?
Ja.
So. Und ich bin mir sicher, er kann den noch. So, und dann singt er das Lied und dann ist immer ein schönes Finale, wenn wir das dann
wissen.
Aber an sich, wir wissen ja nicht, was kommt. Wenn keiner fragt, fragt es keiner.
Alles kann, nichts muss. Du hast gerade eine schöne Frage, die würde ich jetzt auch gerne noch stellen. Was war dein peinlichster Moment?
Ja, das war wirklich. Also neben den üblichen Dingen, dass man draußen auf der Straße stolpert oder dass man mit zwei Kakaos oder einem Kaffee an irgendwelchen Leuten vorbeiläuft und dann in der Tür hängen bleibt und es fällt alles um und am Bahnsteig haben alle Zeit und drehen sich nur um und gucken einen an. Neben solchen Dingen. Die, war das während einem Auftritt, während eines Auftritts, wo ich durchs Publikum lief und einer hatte so ein Gipsbein auf dem Stuhl. Was ist denn passiert? Bein gebrochen. Er so, blöd gelaufen. Und dann meinte ich, ja, blöd laufen ist auch doof. Wenn man läuft, muss man richtig laufen. Das war noch in der Pferdestadt. Da sag ich, wahrscheinlich bist du hier vom Pferd gefallen. Ne? Musst du echt gucken, du musst sitzen. Das heißt ja reiten und nicht fallen und so weiter. Und in der Pause kommt dann der Veranstalter und sagt, man, haben Sie genau den richtigen erwischt. Das war ein ganz bekannter Springreiter bei uns in der Stadt. Der ist vom Pferd gefallen vor 5 Jahren, ist querschnittsgelähmt. Und ist weitergeritten, hat trotzdem ein gebrochenes Bein. Und ich war in der Garderobe und dachte, ey, das ist jetzt ganz ehrlich, das ist nicht. Ich habe nicht über den bekanntesten Querschnittsgelähmten Gags übers Laufen und gebrochene Bein gemacht jetzt gerade, oder? Und ich wollte nie wieder raus aus dieser Garderobe. Und es war total schlimm. Mhm. Ich habe dann, bin natürlich dann irgendwann raus nach anderthalb Tagen und dann haben wir die Show zu Ende gemacht und nachher habe ich mich dann mit ihm unterhalten und ich habe mir total, ich habe die Story nicht gewusst. Und der Typ ist sehr beeindruckend. Das ist halt ein Springreiter, querschnittsgelähmt und hat danach weiter Reitkarriere gemacht. Mhm. Und reitet quasi ohne Hüfte, weil man ja immer sagt, Beine und so weiter sind wichtig. Meinte, also überhaupt nicht wichtig, kannst du nur mit den Händen machen. Hat ein Buch geschrieben, Meine zwei Leben, als ein beeindruckender Mensch, aber für mich war das der peinlichste Moment. Sollte er das hier hören, ich bitte noch einmal für diesen Moment um Entschuldigung, aber ihm war es wahrscheinlich am egalsten. Aber ich selber, für mich war das,
ja, ich kriege
jetzt noch schwitzige Hände vom Gefühl.
Da kriege ich sogar schwitzige Hände. Weil das ist echt immer das Schlimmste, wenn man Dinge einfach nicht weiß. Und also ich habe das auf der Bühne oder bei Shows immer, wenn du jemanden zum Beispiel nach den Eltern fragst, und er sagt, ja, meine Mutter ist gerade gestorben oder sowas. Ne? Wenn du solche Infos einfach nicht hast, ja. Und ich versuche das dann manchmal im Vorfeld zu klären oder dann eben nicht mehr zu machen, aber ist auch schon passiert. Ne? Kann man dann sich einfach nur entschuldigen. Kommen wir zu den schönen Momenten. Also das ist ja
alles. Das sind schöne Momente für alle anderen Beteiligten. Ja, ist das schön, nur für einen selber.
Die schönen Momente dieses Berufs sind für mich immer wieder, wenn ich Menschen kennenlerne, die ich als Kind oder so schon im Fernsehen verfolgt habe oder die ich schon als Jugendlicher musikmäßig klasse fand oder wo ich plötzlich dabei bin, wie bei Pastewka oder so, bei Dingen, die ich als Fan einfach toll finde. Und da eint uns, glaube ich, eine Geschichte, die drei Fragezeichen. Du warst auch mal mit dabei. Das war für mich echt ein Highlight, mit den drei Fragezeichen im Studio zu sitzen. Und ich war in der Folge 146 der Biss der Bestie, Jekyll Madsen. Und dann sitzt du da mit deinen Helden, die du früher Sonntagvormittag irgendwie im Bett gehört hast mit Kassette und darfst mitsprechen. Wie hat sich das für dich angefühlt?
Das war natürlich super. Also die haben mich gefragt und ich glaube, das Fragezeichen war noch nicht ganz verklungen und ich hatte schon das Ticket gebucht und habe in Berlin einfach gewartet, bis der Aufzeichnungstag losging. Und dann sitzt man wirklich, wir saßen an so einem Tisch mit den drei Leuten, Leo und Regie war, glaube ich, noch dabei oder halt noch zwei, und haben dann da diese Textstellen gesprochen. Und wenn du die dann reden hörst, es ist so krass.
Komisch,
ne? Also den Oliver Rohrbeck kannte ich vorher schon über Synchronarbeit und über ein Hörbuch, da hatten wir schon miteinander zu tun. Das fand ich ganz schön, es hat Spaß gemacht. Aber die anderen beiden, es ist und die sind ja auch noch total nett, das ist ja das Schlimme. Ja. Wenn die blöd werden, könnte man sagen, die waren halt blöd. Ja. Das sind sie nicht. Das
ist total nett. Und die Frau, Spaß, die das alles macht, ne, Heike Dine Körting, die hat ja quasi alle Hörspiele meiner Kindheit auch irgendwie gemacht, macht die ja bis heute. Und die Aufnahmen damals waren in einer Villa in Hamburg. Gab es irgendwie so ein kleines Buffet und da traute ich mich kaum rein, ja. Und das, oben dann der Aufnahmeraum, ganz so analog noch, alte Maschinen. Und dann sitzt du wirklich mit denen am Tisch. Und Oliver Rohrbeck kannte ich ja noch aus Die Bären sind los, eine Serie meiner Kindheit, wo er einen kleinen Baseball-Jungen irgendwie spielte. Das, für mich war es echt toll.
Ja, was super ist, ist dann auch so Sachen wie, da gibt es dann so Stellen wie, wirf mir den Schlüssel rüber. In Hörbüchern muss ja immer alles, oder in Hörspielen wird ja nicht gesagt, also nein, da wird eben alles gesagt. Schau mal, ein Fenster. Oh ja, die Klinke ist leicht nach unten. Ich greife mal hin. Oh, es bewegt sich. Ja. Ich zieh mal dran. Es geht auf.
Ja, aber da waren auch ganz viele Dinge auf dem Tisch gelegen und wir haben immer die Geräusche dazu gemacht, ne?
Ja, die machen dann, hier wirft man so, zack, nimmt den Schlüssel raus und schmeißt den rüber. Ja. Oder blättert. Oder dann so, oh, lecker, nimmt den Kaffee und trinkt dann Kaffee. Das war gute Cola. Ja. Und also, so, und das war total lustig. Und was schön war, ist, das meinte die nämlich dann auch noch, die, ich weiß gar nicht, wer das jetzt genickt, das kann sogar sein, weil die Villa, an die erinnere ich mich natürlich auch, die sagt dann so, ob ich noch drei Sätze für Hani und Nani
habe. Ja, das war bei mir genau das Gleiche.
Echt genauso.
Und sie ist wahrscheinlich schon ein Fuchs. Liebe Grüße an der Stelle. Er sagt, ja, wir haben hier noch ein paar Sätze für TKKG und hier in einer anderen Folge müsste jemand noch hier. Und dann waren es immer so Kleinigkeiten.
Super, weil sie auch sagte, die Leute kommen wegen den drei Fragezeichen und sie für Hani und Nani einfach kommt keiner. Aber die sind natürlich genauso wertvoll für die Zuschauer. Und bei Hani und Nani interessanterweise, da gab es ja irgendwann, also es waren ja die alten, sind ja nur zwei, Hani und Nani, die das gesprochen haben. Dann wurden die irgendwann mal pausiert, dann gab es eine Neuauflage mit jungen Schauspielerinnen. Das hat den Leuten aber nicht gefallen. Und dann haben die, ich sag's jetzt mal wirklich so, ist das despektierlich? Ja, ich sag's einfach schon, dann haben die diese alten Schachteln ausgegraben, da könnt ihr das nochmal sprechen.
Die gesetzteren Damen.
Die Gesetze, und die, aber so, um diesen Kontrast, für einen Gag muss man ja manchmal den Kontrast, also um das, dann haben die jetzt nicht mehr 14 sind.
Genau.
Und die reden in einer so tollen Stimme und so fantastisch, dass man ich falle ja vor Sprechern auf die Knie. Ja, da könnte ich ununterbrochen, ich könnte Hosen verschleißen ohne Ende, weil ich es beeindruckend finde, was die Leute mit ihrer Stimme machen können.
Ja. Ich fand Peter Passetti auch so klasse. Es war der Sprecher bei den drei Fragezeichen früher immer.
Ach, diese gesetzten.
Ich dachte immer, das ist Alfred Hitchcock. Weil früher war ja immer Alfred Hitchcock präsentiert.
Der war immer präsent, genau.
Der lebt noch und spricht so gut Deutsch.
Bei uns in der Sendung haben wir manchmal so Schauspieler, die sitzen dann da und wenn du sie dann fragst, bist du für Antwort A, B oder C und dann hast du eine ganz klare Stimme. Ich bin der Meinung, dass die Frage A nicht wirklich korrekt sein kann. Und du hast das Gefühl, ich höre mir gerade eine Dokumentation an.
Ja, könnte das Telefonbuch lesen.
Es könnte das Telefonbuch lesen, total egal, genau.
So ein bisschen. Ich habe neulich zu Hause mit meinem Kleinen irgendwie die Sendung mit der Maus im WDR gehört. Läuft immer Sonntagvormittag und ich glaube, da war es, habe ich den Sprecher gehört, der bei Harald Schmidt immer die schmutzigen Witze erzählt hat in der Harald-Schmidt-Show. Jetzt kannst du dich da noch erinnern. Schweinische Witze mit. Er ist leider mittlerweile verstorben. Wie heißt er denn?
Nicht der Fritsch oder was? Der
nee, Fritsch nein, nein, nicht Thomas, Thomas Fritsch. Ah, auch ganz, ganz toller
Sprecher. Mit dem habe ich ne? nämlich mal, glaube ich, die Spiel, die, ach, wie heißt diese Geschichten? Märchen, die Märchenstunde gemacht. Da war er nämlich der Erzähler quasi und ich war sein. Störenfried.
Er sprach doch den Tiger im Dschungelbuch, oder? Den Sirkan oder so, ne? Sirkan, ja. Genau. Ja, ach, mit Charlie Wagner. Charlie Wagner. Die schmutzigsten Witze mit den übelsten Ausdrücken. Und wenn das mit der richtigen Stimme erzählt wird, dann hat das wieder fast Bachmann-Preisqualität, ja.
Naja, klar, das ist super.
So ein bisschen. Bist du eigentlich jemand, der sich Witze gut merken kann und sowas?
Überhaupt nicht. Ich finde Witze auch nicht sonderlich unterhaltsam. Also es ist ganz selten, dass ich, wenn Leute Witze erzählen, dann lache.
Ja.
Weil das ist für mich dann immer, ja, jetzt fällt dir, also ich finde es viel lustiger, wenn Leute einfach irgendwas erzählen. Vor allem am lustigsten ist, wenn sie gar nicht merken, dass sie lustig sind. Aber wenn Leute anfangen, Witze zu erzählen, ist bei mir immer so, in Runden geht die Stimmung so ein bisschen, weil ich das nicht... Weil die ganz selten eingebunden sind in den,
ich hab neulich,
in den Kontext. Wenn es einer schafft, einen Witz so einzubauen oder was aus dem Witz zu nehmen, dann ist es wieder lustig.
Ja. Ich habe neulich gelesen, ich weiß gar nicht, von wem der Satz war, irgendwie so nach dem Motto, Kabarettisten und Comedians erzählen keine Witze, sondern liefern Pointen.
Ah, ja.
Das fand ich irgendwie Satz, auch. Ja. Ja. Kann ich irgendwie...
Ich kenne Leute... Die auf der Straße sehen, ey, hol, erzähl mal einen Witz! Ich habe so einen Witz erzählen. Bist du selber nie lustig? Oder also, was ist das
Ziel?
Der, genau.
Ja. Hast du noch große Ziele oder bist du jetzt eigentlich schon wunschlos glücklich mit deiner Lebensaufteilung, so zwischen Bühne und Fernsehen? Ich meine, in Riesensendungen mit dabei. Gibt es noch irgendwas, was du auf der Bucketlist hast, wo du sagst, das würde ich beruflich gerne noch machen?
Ich glaube, der Mensch, der alles gemacht hat, was ihn glücklich macht, das ist ein ziemlich armer Mensch, weil dafür ist das Leben gar nicht lang genug. Also mal ganz ehrlich, ich könnte bestimmt noch 4 Leben leben, um noch komplett andere Sachen zu machen. Also insofern hätte ich auch kein Problem damit, wenn alles aufhört, einfach nochmal Archäologie zu studieren. So, um einen völlig anderen... So, aber in meinem Job selber, das hört überhaupt nicht auf. Also ich schreibe Bücher, ich stehe auf der Bühne und bin im Fernsehen. Natürlich hätte ich auch mal Lust, Theater zu spielen. Das ist nur zeitlich viel aufwendiger, weil du natürlich viele Abende am Stück spielst. Das finde ich schon mal interessant, dass ein Regisseur oder ein Projekt, ein Theater, die wirklich die Zeit und die Muße haben, mit mir auch zu arbeiten, weil ich das ja nicht so abliefern kann. Ich bin da kein Profi, also was dafür hat das nicht gelernt, sondern das ist bei mir immer ein bisschen mehr, wir müssen dir ein bisschen mehr dabei helfen. Da hätte ich natürlich Lust zu, es gibt ohne Ende, ich nenne das mal so ganz grob, Formate, auf die ich Bock habe. Das fängt mit allem an, was mit Reisen und Neugierde zu tun hat, mit Wissenschaft. Ich habe jetzt letztes Jahr zum 70-jährigen Bestehen der Wetterkarte eine Dokumentation gedreht. Das habe ich vorher nie gemacht, das hat mir totalen Spaß gemacht und habe in der Zeit so viel gelernt, wie man halt, also ich bin eigentlich der immer gefragt wird, aber jetzt mal wo zu sitzen und Fragen zu stellen, das war für mich komplett neu, weil am Anfang war das dann so, ja, guten Tag, Herr Sowieso, Sie sind ja Wetterforscher. Jetzt ist ja das Wetter so eine schwierige eine Sache, das kann man nie genau vorhersagen. Wetter ist, glaube ich, wenn ich es auch richtig sehe, ist ja vorhersehbar 7 Tage. Aber dann wird die Wahrscheinlichkeit, fällt die unter diesen Wert, der relevant ist. Und Klima ist dann Wetter gemittelt über 30 Jahre. Ist das so? Und er so, ja. Und dann kam der Redakteur und meinte, komm mal her, du stellst hier Fragen, das ist dein Job, was du hier gerade machst, es sind keine Fragen, du schwatzt jemanden voll und dann sagt er, ja, Punkt, ja. Mach das bitte anders, wisse, was du weißt und frag ihn, aber mach nicht das, was du da gerade gemacht hast, das ist nicht gut. Und das war für mich total spannend, dann mich da reinzuarbeiten. Und ich bin natürlich immer noch bis zum Schluss so schlecht gewesen, dass ich natürlich Bock hätte, noch andere Dinge, die mich interessieren, quasi als in einer Art Dokumentation mich da reinzufuchsen und dann was kennenzulernen. Und wir haben das auch so gemacht, dass er mir gar nicht gesagt hat, was wir machen. damit ich mit meiner Neugierde reingehe. Und das hat total Spaß gemacht.
Also im Prinzip auch wieder ohne Vorbereitung.
Genau.
Einfach hin, genau. Und einfach mal machen. Obwohl die Neugier, finde ich ja schon unterm Strich, wirklich auch wahrscheinlich schon immer dein Treiber war. Ja? Du bist ja auch Mitglied der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften. Bist du da noch aktiv? Untersuchst du da mit? Oder was macht ihr da genau? Dreht ihr die Theologie aktiv auf links?
Also aktiv war ich nie, sondern immer nur passives Mitglied und lesendes Mitglied. Das heißt, ich lese das, was die da so schreiben. Und das Schöne ist, also GWOP, das ist so Wissenschaften von Parawissenschaften, das ist ein bisschen bekannt unter Skeptiker. Das ist die Zeitschrift dazu. Und die machen im Prinzip, nehmen sich Dinge, die wissenschaftlich klingen oder sich wissenschaftlich geben und schauen dann, was ist daran unwissenschaftlich? Also wo ist der Knackpunkt, warum es eben keine Wissenschaft ist? Das ist natürlich, Homöopathie ist immer ganz vorne dabei.
Und gleich bei dem Wort, jetzt werde ich zugespammt. Ja? Homöopathie das habe ich ja bei Fernsehsendungen immer überlebt zum Glück, aber immer erlebt, sobald jemand sagt, Homöopathie schwierig, dann häufen sich die Kommentare.
Ich sage immer, die Leute sollen das benutzen ohne Ende. Das ist überhaupt gar keine Frage. Wir haben Religionsfreiheit. Wer das will, kann das gerne machen. Das ist völlig in Ordnung. Ja. Und es gibt Leute, die sind damit glücklich. Es gibt Leute, die werden damit reich. So soll es sein. So funktioniert die Gesellschaft. Man soll nur nicht behaupten, es sei Wissenschaft. Vor allen Dingen soll man das nicht behaupten, wenn man dann der eigentlichen Wissenschaft die Wissenschaftlichkeit abspricht. Also dann muss man gleich sein. Entweder sagt mir alles egal, oder aber man geht hin und sagt, wir wenden überall die gleichen Kriterien an. Ja. Und dieser Widerspruch ist das, was ich halt komisch finde. Aber Homöopathie ist dabei Astrologie natürlich, Sternzeichen sind immer ganz schön. Man wird aber auch mal über flache Erde geredet, die üblichen komischen, merkwürdigen Theorien. Corona war natürlich ein großes Thema. Und es geht immer darum, was ist daran unwissenschaftlich? Ja. Religion ist immer mit dabei, diese ganzen Dinge. Und auf der anderen Seite geht es um Phänomene, die übersinnlich sind. Und dann geht man überlegt, was könnte das für einen wissenschaftlichen, also für einen, ich sag mal so, den physikalischen Gesetzen dieses Universums entsprechendes Phänomen gewesen sein. Vielleicht war es ja gar nicht ein Wunder, sondern einfach Zufall.
Ja. Dann soll's ja auch gehen. Also das fände ich ja dann spannend, wenn dann plötzlich rauskommt, okay, es gibt doch Geister.
Ja, genau. Aber das Ergebnis, das ist das, was die halt gerne machen. Die machen ja regelmäßig so einen Test, der ist entstanden in der USA natürlich, der James Randi, glaube ich, heißt, der ist quasi einer der Skeptiker, des Skeptizismus-Leader, irgendwas. Und der hat 1 Million Euro ausgeschrieben als Preis für den, der ihm ein übersinnliches Phänomen präsentiert, das sich nicht erklären lässt. Und deshalb sind wir. Ich natürlich nicht. Also deshalb sind in der GWOP, aber sind da sehr viele Ärzte, die medizinisch sehr viele Sachen erklären können, Psychologen, die Sachen psychologisch erklären können und, das finde ich lustig, unfassbar viele Magier, also Zauberer, weil die Tricks erklären, die Leute benutzen.
Ja.
So. Und natürlich haben sich immer Leute gemeldet, Wünschelrouten gehen und so weiter, haben sich ohne Ende gemeldet. Es hat noch nie jemand unter kontrollierten Bedingungen geschafft, ein übersinnliches Phänomen zu wiederholen, so dass es mehr als Zufall ist.
Ja.
Und das ist sogar so, ich glaube, ich bin sogar beteiligt am deutschen Preis. Allerdings ist in den USA, liegt das auf einem Konto. In Deutschland haben sich Leute bereit erklärt zu zahlen. Und ich glaube, ich habe irgendwann mal was ausgefüllt. Ich muss mal gucken, hoffentlich. Nicht, dass ich auf einmal da was.
Nicht, dass plötzlich abgebucht wird, weil es in Castrop-Rauxel noch in irgendeiner Burg spukt.
Ja, genau. Weil irgend so ein Typ mit seiner Kuh irgendwelche Sterne vorausgedacht hat. Genau.
Ja, wir haben ja als Kinder schon.
Ja, ganz kurz, weil das ist immer wichtig, weil die Leute, ich kriege nämlich regelmäßig, wenn ich sowas erzähle, Mails, ja, du bist doch ein Skeptiker, dann findest du das doch bestimmt mit diesen Impfungen auch komisch. Und dann sage ich immer, es geht beim Skeptischsein nicht darum, andere Sachen komisch zu finden. Das ist total wurscht, was du von anderen Sachen hältst. Das Entscheidende beim Skeptizismus ist es, sich selber komisch finden und sich darüber klar sein, dass man selber der Depp ist. Ich selber bin der die Welt nicht so sieht, wie sie ist. Wir leben in einer großen, mehrdimensionalen optischen Täuschung, weil wir ja auch riechen und Temperaturen haben. Ja? Es sieht immer alles anders aus. Und das Entscheidende ist, Methoden zu lernen oder anzuwenden oder kennenzulernen, die dir selber sagen, warte, ich habe das Gefühl, mit mir redet keiner mehr. Ah, Mein Internet ist kaputt.
Ja, genau.
Nicht die anderen sind doof, sondern dass man bei sich selber das Problem sucht.
Ja, was ich neulich super spannend fand, wir saßen und haben geredet, meine Frau und ich, und wir guckten raus letzten Sommer irgendwie aus dem Balkon auf die Wiese und dann sagt sie, ist schon komisch, ne? Die Wiese ist grün. Sag ich, ja, die Wiese ist grün. Ja, aber es könnte sein, dass mein Grün ganz anders ist als dein Grün. Dann dachte ich mir, ja, wahrscheinlich könnte das nicht nur so sein. Wahrscheinlich ist es auch so, dass nie alle das gleiche Grün sehen. Weil ich weiß ja im Zweifelsfall gar nicht, wie der andere dieses Grün empfindet. Ne? Vielleicht ist mein Grün dein Blau.
Ja, ganz, ganz faszinierendes Phänomen, weil wir kriegen dieselbe Wellenlänge, ist identisch. Aber wie das Gehirn das interpretiert, ist natürlich komplett verschieden.
Ja. Was war bei diesen ganzen Skeptiker, gibt es da so Skeptiker-Treffen oder Online-Konferenzen bis jetzt für dich das Überraschendste? Oder wo hast du Dinge gelernt, wo du sagst, ja, ist ja cool?
Das ist bei mir, also ich habe leider keine Zeit, zu diesen Treffen zu gehen. Ja. Und online, die sind halt immer dann, wenn ich arbeite. Die Sachen sind halt immer am Wochenende und abends. Also wenn diese Treffen morgens stattfinden würden, zwischen 10 und 11, da hätte ich total viel Zeit, da teilzunehmen. Ja. Aber es geht eben nicht so. Aber ich lese halt diese Zeitschrift regelmäßig so. Und das Faszinierendste sind zwei Sachen. Das eine ist, überhaupt diese Methoden kennenzulernen, diese Fehlschlüsse, die man macht, dass man das, was einen bestätigt, überhöht man total. Und das, was einen widerlegt, das blendet man aus. So, ne? Aktuelles Beispiel ist wie immer schön Corona, Impfen und so weiter. Es gibt zigtausend Studien und Millionen von Fällen, wo sich die Impfung als wirksam gezeigt hat. So, heißt nicht, dass es stimmen muss, ne? Aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch. Und auf der anderen Seite gibt es so zwei Studien, eine halbe, die irgendein, ich habe keine Ahnung, Alternativmedikament, die Unwirksamkeit beweist. Und man sieht dann bei Kritikern, dass sie diesen einen Fall so groß werden lassen und die ganzen anderen Sachen verschwinden. Nur damit man Recht behält. Und dasselbe Phänomen hat man natürlich auch, also für einen selbst. Ne? Das muss man sich nur immer klar machen. Und diese Fehler, da gibt es so eine Gruppe oder mehrere von, die ich ganz spannend finde, auch so rhetorische Mittel sind das. Und das finde ich total spannend, das zu erkennen.
Ja, diese
und
ganzen.
Dann aber zu merken, ich bin immer noch so schlecht in einem Gespräch, kacke ich sofort ab. Ich müsste die Sachen viel schneller erkennen, aber ich tue es nicht. Ja. Ich benutze sie teilweise selber, diesen Fehler.
Ja, es gibt ja auch viele Fehler, die einfach in der menschlichen Natur liegen. Ne? Rolf Dobelli hat das ja in seinen Büchern zu Genüge eigentlich auch erklärt und man muss sie eigentlich immer wieder lesen, um die eigenen Denkfehler immer mal so ein bisschen präsenter zu haben wieder, bevor man neue Entscheidungen trifft.
Ja, ich liebe es immer, wenn ich was weiß. Deshalb, ich liebe diese Irrtumsbücher. Damit hat das auch angefangen, dieses Denken. Also Sprachirrtümer war, glaube ich, das erste Buch. Dass man liest Erdbeere, das kennt man von Kind an und dann lernt man, Erdbeeren sind keine Beeren, sondern Nüsse.
Ja.
So, das ist eines der bekanntesten Beispiele. Das ist eine Sammelnussfrucht. Ja. Die Nuss sind diese kleinen gelben Punkte, die draußen sitzen. Genauso wie eine Erdnuss keine Nuss ist, sondern irgendwie eine Bohne. Und Magdeburg hat nichts mit Mägden zu tun. Und die Bratwurst ist nicht gebraten. Und wenn du dir das irgendwie so über 95 Seiten anliest, dann bist du irgendwann bei diesem, das ist einfach nichts. Man ist so dumm. Also man hat so gar keine Ahnung. Und das tut richtig, also es ist schwer, aber ich finde, es tut danach so richtig gut. Das ist wie wenn dir mal einer die Meinung sagt. Und die stimmt. Also also nicht einfach nur, sondern so eine berechtigte Kritik, die sonst. Und dann hast du dieses, das ist wirklich, du musst dir wirklich klar sein, dass so viele Dinge, die wir für real halten, sind es nicht.
Ja. Eine innere Reinigung. Weil du jetzt gerade noch mal Corona erwähnt hast, ist es nicht auch die perfekte Zeit für dein Hobby Geocaching? Einfach rausgehen und irgendwelchen Daten hinterherjagen?
Eigentlich schon. Ich bin nur bei das Cachen habe ich sehr zurückgefahren. Ich mache das, wenn ich im Ausland bin, weil dann die Länder markiert sind und man dann gerade an Orten, wo man überhaupt nicht weiß, wo liegen hier, dann kann man halt mal gucken, auf welchen Berg wandere ich, rechts oder links. Links ist eine Dose, dann nehme ich halt den. Wenn ich irgendwo stehe, auf Tour bin, dann bist du in irgendeinem Ort, den keiner so kennt und der zu Recht keinen Meridian Wein, Meridian heißt. Meridian? Oh, egal, Reiseführer, Dupont-Reiseführer genau. hat, über den es keinen Dupont-Reiseführer gibt. Und dann hast du halt übers Cachen, erfährst du halt von irgendeiner schönen Kirche oder sowas. Oder wenn man mal was über ein Gebäude wissen will, was du nicht kennst und findest nichts vor Ort, dann guckst, da liegt in den meisten Fällen liegt da eine Dose und es wird was über die Geschichte des Ortes erzählt. Und ich habe auch schon einige Fragen beantwortet bei Wer weiß denn sowas, weil ich dort einen Cache gehoben habe, zum Beispiel bei der größten Wasserkreuzung, wo sich die Elbe und der Mittellandkanal kreuzen. Das ist ein riesiges Wasserkreuz bei Magdeburg und das war mal eine Frage und die konnte ich dann beantworten, weil ich da einfach 2 Stunden unter einer Brücke im Matsch gestanden habe, um zu gucken, wie ich an so eine Drecksdose komme.
Krass. Jetzt hätte ich auch noch eine Frage, die für Leute, die Musik lieben, eigentlich relativ schwierig immer zu beantworten ist. Es gibt zum Podcast eine Playlist, die heißt Der beste Song der Welt. Und ich würde dich gerne fragen, was für dich der beste Song der Welt ist. Du bist der Metal-Fan. Edguy hier, Tobias Summit, kennen viele, die sonst Pop hören in Deutschland, gar nicht weltweit erfolgreich mit Edguy und inzwischen auch Solo. Das können viele, die diese Musik nicht so kennen, gar nicht begreifen. Aber der, wenn irgendwo spielt, da kommen Menschen.
Ja, ja, die spielen hier, spielen die in diesen kleinen, ja, kleine Clubs, das sind halt dann auch 300, 400, 500 Leute. Aber in Südamerika spielen die vor Tausenden. Das ist wirklich krass geil. Der beste Song der Welt, also, oder nee, der schönste, der beste, das ist ja wahrscheinlich zu kompliziert. Ich wäre jetzt spontan, bin ich sofort bei irgend sowas von Rhapsody, weil ich diese Musik total mag. King of the Nordic Twilight würde mir jetzt sofort einfallen, aber nur, weil ich denke, also wirklich in dem Gedanken, boah, den will ich nochmal hören. Aber es gibt so viele andere, die, wenn ich die höre, also meine Liste der besten Songs wäre keine Liste, es wäre so eine horizontale. Ja, genau. Ich würde die Platten nebeneinander legen, anstatt übereinander. Aber das würde mir jetzt spontan einfallen, ja, weil das so eine, das schön bombastisch spielt, das alles wieder.
Nehme ich drauf. Aber hast du zu Hause noch viele Platten? Also ich habe neulich nachgezählt, ich glaube, ich habe 15 noch.
Ich hatte eh immer nur 3.
Ja, genau.
Und ich bin irgendwann hingegangen und habe alle CDs und alle DVDs verschenkt.
Krass.
Beziehungsweise also teilweise im Internet verkauft, ja, weggeworfen natürlich leider auch viele. Ja. Und so eine ganze Kiste mit DVDs bei einem Umzug. Ja. Genau. Da hatte ich einen Wagen nur für Müll.
Krass.
Und das ist das Beste, was dir passieren kann.
Ja, ich
umziehen und in einem Wagen nur Müll. Und dann ist es wirklich, wir haben dann, sind da hingegangen, wir haben dieses Klebeband, was so wie Absperrband aussieht, ja, weiß-rote. Und da gab es Kisten mit rotem Band und Gegenständen, die rot beklebt waren und ohne. Und die Kisten mit dem roten, weißen Flatterband, die machen einen glücklich. Das wirst du nie wieder sehen, das verschwindet. Und eine dieser Kisten, die war voller DVDs, die hat dann irgendeiner der Umzugsleute mitgenommen. Kannst du alle haben? Kannst du alle haben. Hat er alle mitgenommen, weil das Verkaufen war dann irgendwann aufwendiger als.
Ja, ja. Also, wir haben das jetzt zum Jahresstart nochmal gemacht. Wir machen das so alle, jedes Jahr einmal so aussortieren und jetzt auch wieder. Was mir immer besonders wehtut, sind Bücher. Ich glaube, wir haben jetzt wieder über 200 Bücher an Oxfam und ins Haus oder vor die Tür gestellt. Ja, die sind ja alles tolle Sachen. Die gehen alle gut weg. Auch wieder DVDs. Ich habe DVDs, die hatte ich schon vor 2 Runden aussortieren, eigentlich immer vorgehabt zu sehen, aber kommen einfach nicht dazu. Die sind jetzt auch rausgeflogen. Also es ist befreit, da hast du recht. Und
ist total wirklich, das ist so.
Für alles mögliche Zeug, was so rumfliegt. Also wir nennen es jetzt nur noch Zeug. Brauchen wir das oder ist es Zeug? Und das Zeug kann andere glücklich machen, ja? Oder hat seine Schuldigkeit.
Ja, und das wird ja eh. Das Problem ist, dass man selber in der Branche auch relativ viel ansammelt, weil man ganz oft kriegt man Bücher von Kollegen geschenkt und dann ist da eine Widmung drin oder dann trifft man Künstler, dann kriegt man eine CD und ich kann die überhaupt nicht mehr abspielen.
Ja.
Und da fällt es mir dann immer besonders schwer, weil das ist ja schon auch das viel persönlicher, das Buch, was ich mir bestellt habe, gelesen habe und tue es jetzt weg.
Ja.
Und da hoffe ich immer, dass ich jemanden finde, dem ich das dann weitergeben kann oder die stehen dann halt doch noch längere Zeit rum. Und
ja. Oder man reicht die Seite mit der Widmung raus und ordnet raus. Sie.
Das ist eine gute Idee.
Das habe ich jetzt gemacht. Sammelt. Ja, das habe ich gemacht.
Das ist eine gute Idee.
Aber ehrlich gesagt, ich will ehrlich sein, ich hatte so einen ganzen Ordner mit diesen ganzen Widmungen. Und dann dachte ich mir, ey, wann guckst du dir das an? Zeige ich das irgendwann meinem Sohn und sage, guck mal, was Papi für Leute gekannt hat. Und dann tut es mir weh. Und es gibt diese Marie Kondo-Methode, wo du dich bei allen Dingen bedankst. Und ich habe mich nochmal intensiv bei allen bedankt für die schönen Momente. Und dann ist auch okay.
Ein noch besserer Tipp für mir, fotografieren.
Ja, das sowieso. Ja, habe ich.
Das ist das Beste. Du fotografierst die ab und weg.
Ja, genau. Das auch. Aber aussortieren also kann man nur empfehlen. Dein aktuelles Buch müsste ich eigentlich dann noch ein bisschen behalten, bis mein Kleiner das auch lesen kann. Du hast ein Kinderbuch geschrieben.
Ich habe ein Kinderbuch geschrieben, genau.
Auf der Suche nach dem Geräusch.
Ja, genau. Püb. Was macht Püb? Zwar die Idee, ich bin gefragt worden, hast du Bock, ein Kinderbuch zu schreiben? Und dann habe ich ja gesagt. Und dann muss man sich ja auch ein Thema überlegen. Und dann habe ich mit der Eva von Mühlenfels, wenn wir das zusammen geschrieben haben, überlegt, was könnte das sein? Und dann haben wir uns entschieden für wir sind in der Welt der Geräusche und die Geräusche sind Figuren. Und jedes Geräusch, was man hört, klatschen, schnipsen und so weiter, also aber auch das, alles, was man hört, entsteht nicht dadurch, dass es aufeinander schlägt, sondern da ist jemand für zuständig.
Der das Geräusch, also Geräuschemacher.
Du hast die ganze Zeit jemanden in deiner Hand, Klatsch zum Beispiel, der nur darauf wartet, dass die Hände klatschen und dann macht der Klatsch.
Ja.
Und die haben alle ihre Aufgaben, die sind total wichtig, weil sonst ist die Welt total langweilig. Ja. Aber unser Püb ist auf einmal da und weiß nicht, wo es hingehört.
Ein arbeitsloser Püb.
Ein arbeitsloses Geräusch. Es weiß, was es macht, aber es weiß nicht, es ist wie jemand, der weiß, ich kann total gut schweißen, aber zu welchem Beruf gehöre ich jetzt? Ja. Und macht dich jetzt auf den Weg. Und stellt dann fest, in der Bäckerei ist ein Schweißer einfach gar nicht geeignet. Genauso wie Püb im Verkehr nichts nützt, in der Oper, also im klassischen Haushalt. Und dann macht er sich auf die Suche durch die Welt, lernt total viele Geräusche kennen. Und dann am Ende findet Püb natürlich sein Zuhause, weiß, wo es hingehört. Und ich habe mir sagen lassen, dass sogar Erwachsene gespannt waren, wie es ausgeht. Von der Zielgruppe 3- bis 6-Jährige.
Und im Wikipedia steht zumindest drin, dass du Vater bist. Du hältst dein Privatleben aber relativ bedeckt, oder? Mehr sagst du auch nicht.
Ja, also, dass ich Vater bin, das konnte ich ja eh im Laufe meines Lebens nicht ganz vermeiden. Ja. Auch den Kindern gegenüber kann man das ja nicht verstecken. Genau. Irgendeiner kriegt es dann schon mit. Und es ist auch nicht ganz zufällig, dass ich so einen Spaß an Kinderbüchern habe, weil man natürlich selber, wenn man mit Kindern zu tun hat, jetzt nicht nur privat, sondern auch in der ganzen Verwandtschaft tauchen ja immer Kinder auf. Und ich habe Lesungen gemacht für die Stiftung Lesen, weil ich Vorlesen total wichtig finde und Lesen, den Spaß am Lesen Kindern zu vermitteln. Und dann ist natürlich so eines der Einstiegsdrogen in die Welt des Lesens sind natürlich Bilderbücher. Also in meinem Fall dann mit Text, davor kommen dann die noch nicht mal Text haben. Ja. Oder wo nur drunter steht Ente, ja, Auto. Genau. So, das war nicht mein Ding. So, sondern dieses ein Buch, wo man mit Kindern gemeinsam viele Bilder gucken kann. Relativ, also für das Alter, ich würde sagen, wenig Text, andere sagen, es war ganz schön viel Text. Ja. Behaupten Leute, es sei ein anspruchsvolles Buch für Kinder, wo ich schon dachte, ach interessant, na gut, aber das. Dann liest man es halt ein Jahr später, das ist ja das Schöne, Kinder werden ja älter und irgendwann werden sie es verstehen, da bin ich ganz sicher.
Ja, ich glaube auch, dass es irgendwie, also das Lesen, und ich bin ja auch Botschafter der Stiftung Lesen, dass das wirklich Türen öffnen kann. Und für mich haben sich da ganz neue Welten aufgetan. Ich glaube, man muss es auch ein bisschen vorleben. Ich glaube, unser Kleiner sitzt teilweise neben mir, dann setzt er sich her mit seinem Buch und schlägt das Buch auch auf. Er kann zwar nicht lesen, aber er tut so, als würde er lesen, weil Papa daneben sitzt und liest. Und abends wird dann natürlich irgendwie vorgelesen und so. Das ist echt sehr, sehr, also sehr, sehr süß.
Was ich jedem empfehlen kann, was wirklich sehr, sehr witzig ist, das ist ein Video, was ich mal im Internet gesehen habe. Und zwar hat das Kind die Geschichte nacherzählt. Es bieten sich Pixi-Bücher an, weil die Komplexität etwas und der Umfang etwas kleiner ist. Und hat dann alle Bilder hintereinander gelegt aus dem Buch. Und quasi ein Hörbuch gemacht. Und das ist so unfassbar lustig, weil das hat nichts zu tun mit dem...
mit der Story.
mit dem Buch, genau.
Ja, aber ab und zu, denn für Kinder ergeben sich dann Zusammenhänge plötzlich, wo du denkst, hä, wo hat er denn das jetzt her? Und unser ist noch so auf dem Sprung, dass dann immer ganz plötzlich er Dinge versteht, von denen du dachtest, da würde er noch ein bisschen länger dazu brauchen. Wo man immer mehr auf den Trichter kommt, unsere Kinder sind intelligenter, als viele denken. Ne?
Das also, ist total. Also wenn ich mit dem Buch, wir lesen mit dem Buch vor Kindern und dann fragt man in die Runde, habt ihr Fragen? Und dann kommen Fragen, wo man denkt, das haben wir die ganze Zeit erklärt. Vielleicht ist es noch nicht klar genug. Ja. Oder aber die dann fragen, also ganz ehrlich, das wüsste ich jetzt selber nicht. Und natürlich, was ist euer Lieblingsgeräusch? Ne? Und dann kommen... Ja, okay. Wie würdet ihr das malen? Weil wir hatten natürlich bei dem Buch das große Glück, dass der Nico Renger das, was wir nur im Kopf hatten, also wir haben dann halt Püp im Kopf und Plopp, ne? Das ja. Plopp macht Plopp, wenn ein Wassertropfen im Wasser landet und quietscht an der Schaukel, dass wir jemanden hatten, der auch Spaß daran hatte, sich zu überlegen, wie sieht ein Geräusch überhaupt aus? Normalerweise sagt man hier, da kommt ein Igel und da ist eine Maus und die reden miteinander und dann weißt du, okay, Igel, Maus, wie mache ich jetzt, dass die sich von den 7000 anderen Igeln und Mäusen unterscheiden? Aber hier war das eine Fantasiefigur, die über ihr Geräusch, über ihren Laut vorgegeben war. Und das, ich glaube, das ist vielleicht was groß gegriffen, aber ich sollte mir das mal merken für den Werbetext demnächst. Das ist ein bisschen wie bei Herr der Ringe.
Au.
Um mal ein sehr niederschwelliges Literaturangebot zu machen. Weil das, fällt mir, ich muss da nur gerade denken, weil ich das total geil finde, der Tolkien war ja Sprachwissenschaftler. Und der hat erst Elbisch entwickelt und sich dann überlegt, wie sieht eigentlich eine Kultur aus von Wesen, die so spricht. Und das ist eine total krasse Überlegung.
Ja, ja. Schon krass.
Also diesen umgekehrten Weg, also ist ja anders als Klingonisch, die sehen halt gefährlich aus und reden blablabla, alles im Hals, fertig. So, und dann haben die das, aber da war es umgekehrt. Und so ist das für den Nico auch gewesen. Der hat eine Figur, die er nicht über sein, wie verhält die sich, sondern wie klingt die, konstruieren musste. Und das fand ich schon war schon toll, als wir dann das erste Mal unsere Geräusche gesehen haben.
Ja, echt. Der Püps, ich verlinke das auch nochmal gerne in den Shownotes. Herr der Ringe übrigens, das erste Buch, das mich ja so richtig dann zum Lesen gebracht hat. Ne? Als Elfjähriger, glaube ich, habe ich den gelesen. Zwischen Weihnachten und zwischen Neujahr.
Ich vermute, auch das ist ein Irrtum. Weil man fängt nicht mit 11 an zu lesen, wie ist dann Herr der Ringe.
Nee, das nicht, aber...
Ich habe meiner Mutter nämlich mal gesagt, lustig, dass ich so einen Spaß am Lesen habe und Bücher schreibe und selber nie gelesen. Und da guckte mich ja, du hast dauernd gelesen.
Nein, aber
halt irgendwelche.
Nee, aber, so. Aber ich weiß, was du meinst. Der Herr der Ringe war das erste Buch, wo es mich so in diese Welt eines Buches so hineingezogen hat. Ich habe den zu Weihnachten bekommen. Eigentlich war ich mit 11 wahrscheinlich noch viel zu jung, aber unter uns wohnte der Chefbibliothekar von Bayreuth und der brachte dann immer seinen Kindern, die so alt waren wie mein Bruder und ich, immer Bücher mit, so neue. Und wir haben die dann immer ausgeliehen und gelesen. Und der hatte dann mal zu Weihnachten oder vor Weihnachten meinen Eltern den Herrn der Ringe empfohlen oder wir sprachen drüber. Und dann bekam ich den, diesen klassischen gelben, grünen Schuber.
Ja, ja, grün, diesen grünen, diesen komischen.
Mit den ganzen Landkarten und so. Und dann bekam ich das an Weihnachten und habe es gelesen bis Heilig Drei König, bis die Schule wieder losging, war ich fertig. Aber ich war den ganzen Tag nur in meinem Zimmer, im Bett, ging nur noch zum Essen irgendwie raus und habe nur gelesen und diese ganzen, ja, gibt es ja seitenweise dann irgendwelche sprachwissenschaftlichen Erklärungen zur Elbensprache, die du erwähnt hast, die habe ich natürlich überblättert, ja. Aber der Herr der Ringe war für mich das große Buch, ja.
Das war bei mir, ich überlege auch gerade, was das erste, wo ich sage, das war mein erstes Buch, neben Schatzinsel und Monterey auf der Bounty, das weiß ich noch, weil dazu habe ich nämlich Fire and Ice gehört, diese Platte, die es damals gab. Und unser Plattenspieler konnte Repeat machen. Das heißt, es liegen diese ersten 5 Lieder die ganze Zeit. Und wenn ich Fire and Ice höre, diese Musik, bin ich sofort auf einem Schiff in der Karibik. Also mit dem.
Aber Fire Sinn, and Ice war doch die Platte von hier, ja, von Bogner Filmen, oder? Dieses Fire and Ice.
Ja. Flying in my
heart. Genau.
Ja, genau. Und das ist, und das ist aber. Das spielt natürlich nur im Schnee, aber nicht bei mir. Das ist immer nur auf irgendeinem Schiff. Aber das erste war bei mir, glaube ich, so der Medikus, meine ich. Der Medikus als großer Mittelalterroman, wo ich einfach drin war.
Ja, ja, cool.
Und dann kamen bei mir die ganzen anderen historischen Romane.
Weil wir bei den großen Riemen sind, sagst du mir noch zum Schluss, was du gerade auf Netflix guckst?
Ozark.
Ich bin gerade fertig mit dem ersten Teil der 4. Staffel. Es ist eine meiner absoluten Lieblingsserien.
Mehr gibt es
ja nicht. Ich weiß.
Und weißt du, was ich mache? Ich fange wieder von vorne an.
Nein. Also
die erste Folge, also er ist wirklich total jung, der Junge, der Jonah. Sie, die, also die Eltern sowieso, aber die Tochter hat sich überhaupt nicht verändert. Die war, glaube ich, schon, hat da schon mit 24 eine 14-Jährige gespielt.
Na, aber du hast jetzt im Ernst wieder von vorne angefangen?
Die erste Folge, einfach um nochmal, naja, nach dieser Staffel
ja.
Muss man ja die erste Folge nochmal sehen.
Ja, vor allem der Rückblick, ja, ich will nicht zu viel verraten, aber er
muss
kommt...
Muss ich gerade sagen, schön vorsichtig.
Nein, er kommt ja gedanklich nochmal zurück, weil ehrlich gesagt war bei Ozark, waren, ich glaube, die zweite oder dritte Szene war der Moment, wo es mich so, also ich mag Filme, die so Überraschungsmomente haben, die durchaus brutal sein dürfen. Und bei Ozark kam das ja gerade in der ersten Staffel, ne? Plötzlich zieht einer eine Knarre und
bumm. Was bei Ozark mich total fesselt, ist dieser unfassbare Stress, den der aushalten muss.
Ja.
Also dann gibt es hier ein Problem und dann gibt es da ein Problem. Die kombiniert er, indem er ein drittes Problem schafft. Und dann geht's los, alles passt nicht mehr zusammen. Und dann sitzt man da und denkt, ey, und ich hatte Sorgen, weil ich nicht genug Briefmarken habe und der Brief muss morgen weg.
Genau.
Und dieser Stress überträgt sich total schön. Ja. Und dabei ist dieser Marty, der Schauspieler hat aber auch einen richtigen Namen.
Jason Bateman. Der,
genau, hat der aber auch eine unfassbar tolle, also der hat eine ruhige Art und was Spaß macht, ist, wenn die anderen spielen, ihm zuzugucken.
Ja. Also,
dann führt seine Frau vorne ein Telefongespräch und er sitzt im Hintergrund.
Ja.
Und also nicht, das ist nicht so Schaustellmäßig, sondern der ist wirklich, der hört und der spielt, der verstärkt das dermaßen. Ja.
Und was ich total klasse finde, wenn man so eine Serie über mehrere Staffeln hinweg guckt, die ist viel dunkler geworden, ne? Auch in der Optik, ja, und wo die Szenen spielen, die Farben. Das ist, und am Anfang wollte ich unbedingt in diese Ozarks fahren. Muss ja auch wunderschön sein da in Amerika. Seen, Hügel, Bäume. Ja gut, Ozark, das also unsere Empfehlung. Und ich hoffe, dass die zweite Hälfte der letzten finalen Staffel jetzt bald kommt. Aber ich fürchte, ich muss ein bisschen warten.
Ja, ich fürchte auch. Aber wie gesagt, guck nochmal von vorne. Super.
Genau. Ist das eigentlich immer noch so, dass bei Gesprächen mit dir gerne mal dieser alte Switch-Satz zitiert wird?
Ach, Holger, Sie sind raus, klar. Natürlich.
Hängt dir wie ein Klotz am Bein, ja? Ist okay?
Nein, nicht wie ein Klotz am Bein, wie ein Tattoo an der Wade.
Ja, genau. Noch schlimmer.
Ja, aber an der Rückseite der Wade. Ja, also es ist so, es ist so wie Leute, die sagen, warum hast du ein Tattoo auf dem Rücken? Ich finde es schön, aber du siehst es nicht.
Ja, genau. Bernhard, ich danke dir ganz herzlich. Es war mir ein großes Vergnügen.
Ja, danke für die Einladung und für die Fragen. Die sind ja dann doch auch für mich immer wieder neue Inspiration nachzudenken.
Ciao.
Tschüss.
Ich freue mich, wenn du den Podcast mit deiner Community und anderen, denen er gefallen könnte, teilst. Folge mir auf Instagram oder Facebook und poste dein Feedback unter den Beiträgen zu dieser Ausgabe oder schick mir einfach eine Nachricht. Wenn du Lust hast, schau gerne auch in mein Buch Hilfe, ich bin zu nett rein, in dem ich meine Entwicklung der letzten Jahre beschreibe. Raus aus der Nettigkeitsfalle, rein in ein ganz neues Leben. Die Playlist zum Podcast, der beste Song der Welt, gibt's auf meinem Spotify-Kanal. Ich freue mich, wenn du auf Spotify oder auf Apple Podcasts eine ehrliche Bewertung abgibst. Das erhöht die Sichtbarkeit der Show. Wenn du mehr zu den Menschen im Podcast wissen und tiefer in die Themen eintauchen willst, in den Shownotes gibt's einen ganzen Schwung Links dazu. Hier nur das Beste, danke dir fürs Hören heute und bis zum nächsten Mal.